Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Softwerkercasts. Heute wieder mit zwei bald schon Stammgästen, und zwar einmal mit Kamil und einmal mit Niklas. Es geht um das ganze Thema Custom GPTs und Self-Hosted LLM-Alternativen. Am besten, ihr stellt euch nochmal kurz vor, dann wissen die Leute auch, mit wem sie reden.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Kamil Braschke. Ich komme ursprünglich aus dem akademischen High-Performance-Computing-Bereich, bin da auch als Ingenieur tätig gewesen. Mittlerweile arbeite ich in der Digital Integration Unit bei der CodeCentric, auch im Input Management, und betreue dort hauptsächlich das Thema Large Language Modelle, sowohl proprietäre Modelle, beispielsweise ChatGPT, als auch Open Source Modelle. Da gibt es ja so einiges. Da könnte man beispielsweise Llama 2 nennen.
Ja, dann mache ich mal weiter. Niklas Haas, mein Name, wohnhaft in Düsseldorf, freue mich hier wieder mal eingeladen worden zu sein von Marco für diesen schönen Podcast im Büro in Solingen. Ich bin seit mittlerweile etwas über 5 Jahren bei der CodeCentric, habe angefangen als Data Scientist, habe dann Machine Learning Engineering gemacht und bin gerade schwerpunktmäßig als AI Consultant, würde ich mich bezeichnen, unterwegs, insbesondere Applikationen von ChatGPT, Applikationen von anderen LLMs, wie Kamil nachher uns noch ein bisschen was erzählen wird. Und ja, freue mich auf die heutige Session.
Cool, ja, freut mich, dass ihr da seid. Wollen wir dann vielleicht einmal direkt einsteigen rund um GPT, also diese Custom-GPTs, dass du da vielleicht mal so ganz kurz uns abholst. Wir hatten ja die letzte Folge vielleicht noch im Kopf. Wir hatten ganz, ganz grob uns über das Thema Prompt Engineering unterhalten, über Systemprompts und so weiter. Vielleicht findest du da einen Anknüpfungspunkt, wo du uns dann wieder mitnehmen kannst?
Ja, klar. Schöne Überleitung eigentlich, weil wir merken werden, dass diese Custom GPTs, die announced wurden oder angekündigt wurden oder vorgestellt wurden bei dem OpenAI Developer Day im November 2023, die bestehen letztendlich auch nur aus Prompts, und da wurden Sachen clever zusammengestöpselt, die schon existieren. Und da gehe ich gerne mal kurz drauf ein. OpenAI war ja in den News in der letzten Zeit, jetzt nicht nur wegen dem Developer Day, sondern auch, weil die da ein paar Rotationen gemacht haben und wieder Zurückrotationen hier waren, im CEO, Sam Altman und so weiter, und dem Board mit Ilya Sutskever. Naja, aber neben diesem Drama, was sich da abgespielt hat, was interessant war als Zuschauer, gab es natürlich auch den OpenAI Developer Day, den ersten OpenAI Developer Day, und da wurden Custom GPTs vorgestellt. Und das Erste, was man sagen kann, ist, dass OpenAI selbst den Begriff des GPTs jetzt etabliert hat. Zum Beispiel haben wir intern bei der CodeCentric auch ein CodeCentric GPT am Laufen, und wir branden das jetzt. Also OpenAI benutzt das auch als Brand, dass man sein eigenes GPT haben kann. Und sie haben dann vorgestellt, wir kennen ja die ChatGPT-Endnutzer-Version, wenn man bei OpenAI subscribed und dann $20 und ein paar Zerquetschte dafür bezahlt, dann bekommt man ja Zugriff auf ChatGPT. Und die Custom-GPTs sind folgendes: Man kann quasi in Zukunft auch in einem Store, den OpenAI noch veröffentlichen möchte, ein GPT veröffentlichen. Und ja, dieses Custom GPT hat gewisse, da kann man die lustigsten Sachen bauen, zum Beispiel gab es eine interessante Diskussion auf Twitter, da gab es eins, das hieß Laundry Buddy. Für die Menschen, die richtig, genau, deine Klamotten, Kamil hat dir gerade sein Hemd angefasst, ja. Da geht es darum, falls man nicht weiß, ob man jetzt schwarze Wäsche mit weißer Wäsche mixen darf und ob das jetzt nicht bei 30 Grad oder lieber bei 60 Grad gewaschen werden soll. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, wenn man zu OpenAI ChatGPT geht, dann geht man oben links in der neuen UI auf Explore und dann findet man dort GPTs, unter anderem Laundry Buddy. Und dann klickt man da drauf und dann öffnet man ein Chatfenster mit Laundry Buddy und dann kann man da die Fragen stellen wie, keine Ahnung, darf ich jetzt mein Polohemd, mein Konzentrik-Polo, darf ich das jetzt bei 95 Grad waschen oder sowas? Und dann wird das Ganze dann beantwortet. Mhm. Genau. Und da gibt es noch ein paar mehr.
Mhm. Ja, das heißt, woraus besteht dann dieses Custom GPT? Also hat es auch noch irgendwie Zugriff auf irgendwelche Datenbanken, auf die Concentric Polo Hemd Datenbank, um in deinem Beispiel mal zu bleiben? Oder was sind so die Möglichkeiten, die man da hat?
Ja, das kann man, wenn man Plus-Subscriber ist oder sich das gekauft hat, dann kann man sich auch selbst ein GPT bauen und dann weiß man, was dahinter steckt eigentlich. Und das hat OpenAI auch sehr schick gemacht. Also wenn man so sich so ein eigenes GPT sich erstellt, habe ich heute zum Beispiel erst gemacht, dann bekommt man, dann spricht GPT-4 mit einem, ja. Und dann fragt GPT-4 erstmal, hey, was willst du denn machen? Mhm. Ja? GPT-4 fragt dich, du willst ein GPT bauen, wozu soll es dienen? Und dann habe ich heute geschrieben, ich hätte gern einen Ratgeber für AI Engineering, welche Tools ich da benutzen kann und immer die neuesten Tools benutzen. Mhm. Habe ich dann da gesagt. Ne? Und dann hat ChatGPT geantwortet, ja cool, wie wäre es denn, wenn wir dein GPT AI Engineering Guide nennen, zum Beispiel. Mhm. Und das hat dann, da habe ich gesagt, ja, das gefällt mir soweit, wundervoll. Na. Im nächsten Schritt hat ChatGPT dann gefragt, ich würde jetzt gern ein Icon für dich erstellen, also so ein Logo, na, so ein kleines, keine Ahnung, das waren nicht so viele Pixel, relativ klein, kein riesiges Bild. Und dann hat es nachgedacht und hat DALL-E 3 benutzt, das ist ja so ein Image Generator, gibt und dann hat es da ein Logo auch für mich erstellt, quasi. Und dann war der erste Wurf, war so eine Art Chip-Brain-Gemisch zum Beispiel.
Mhm. Ja? Also, okay. Ja.
Und um dann dahin zu kommen, also nur damit ihr die Hörerschaft ja auch den Prozess nachvollziehen kann, und dann habe ich gesagt, das gefällt mir eigentlich nicht so, ich hätte gern so ein Flat-Icon, nicht so viele Farben und ich hätte da gerne ein Gehirn drin und zum Beispiel ein Hammer und ein Maulschlüssel.
Ja, das ist dann, ja, das Symbol für AI.
Ja, denke ich. Und dann habe ich das gesagt, mach mir das bitte nochmal neu, ja, mit bisschen Flat, nur 3 Farben oder wenige Farben und den Symbolen drin, und dann zack, hat es das gemacht. Ja. Und dann war es fertig. Und dann kann man in der UI bei ChatGPT sehen, dass was es für mich erzeugt hat, nämlich dieses Bild und einen Systemprompt. Mhm. Ja, also ChatGPT hat mir eine Frage gestellt und aus meiner Frage, was ich möchte, ein Systemprompt erzeugt. Den kann ich jetzt nicht rekapitulieren, das waren irgendwie 10 oder das sind irgendwie 5 Sätze oder so, da steht drin, du bist eher detailliert, eher ein bisschen mehr sagen als ein bisschen weniger und so weiter, aber das war schon ganz cool. Mhm.
Genau. Das ist ja cool. Ich habe jetzt gedacht, als du gesagt hast, so, dann kann man seine eigenen Custom-GPTs entwickeln. Jetzt würdest du richtig in die Tasten hauen und würdest jetzt hier mit, weiß nicht, XML und JSON durch die Gegend feuern. Aber dann hast du eigentlich nur einen schönen Dialog geführt.
Der ganze Prozess hat mich keine 15 Minuten gebraucht, ja, und hat keine 15 Minuten gedauert. Und es war einfach, das ist einfach eine unglaubliche Erfahrung, wie man mit Software interagiert. Mhm. Das auch war wieder mindblowing, sage ich jetzt mal, für mich.
Könntest du dann auch nochmal hingehen und sagen, so hier bei dem System Prompt, den du jetzt erzeugt hast, dieses GPT, da würde ich gerne nochmal ein bisschen was nachfeilen und da arbeiten.
Du kannst das updaten, du kannst das editieren und darüber hast du noch andere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel Beispielanfragen hinterlegen, dass wenn du das anderen Usern zugänglich machst, ja, dann Beispielfrage 1, 2, 3, 4, damit die User wissen, wie man das benutzt. Und dann steht da sowas wie bitte gib mir gerade die Liste der neuen Open-Source-Modelle oder der besten Open-Source-Modelle. Ne? Mhm. Dann benutze ich das als Recherche-Bot für mich. Ja? Oder zum Beispiel, ich möchte den First-Level-Support automatisieren. Ja? Wie kann ich LLMs dafür benutzen und welche Frameworks gibt es dafür, welche Software? Ne? Habe ich auch dann ausprobiert und das kann man direkt auch ausprobieren und das war cool, was daraus kam. Hm. Ja?
Kann man das noch irgendwo, ich denke jetzt noch an irgendwelche APIs oder an irgendwelche Systeme, die ich vielleicht noch habe oder die ich anbieten möchte, habe ich da auch irgendwelche Schnittstellen, dass ich da nett mit ChatGPT nochmal rede und sage, hier, kannst du mir nochmal das und das anbinden oder wo sind da die Limitierungen?
Also, es gibt natürlich, also Limitierungen gibt es gar nicht so viel, es gibt eigentlich nur Möglichkeiten, klar. Ne? Also man kann aktivieren, also man kann das noch augmentieren, man kann aktivieren das Webbrowsing-Plugin, ja, also dann kann dein eigenes GPT, wie bei mir jetzt der AI Engineering Guide, der kann dann das Web browsen, was es ja auch muss, damit es die neuesten Open-Source-Modelle finden kann. Ich könnte Code-Interpreter theoretisch aktivieren. Das ist so, oder das ist ein Python-Code-Box, oder es heißt, glaube ich, Data Analysis, heißt das jetzt, ja. Mhm. Dass man da ein Excel-Sheet hochladen kann und Datenanalyse drauf machen kann. Das brauchen wir aber nicht, also kann ich es weglassen. Und man kann noch DALL-E 3 auch aktivieren, wenn man möchte, dass dein Bot, dein GPT, DALL-E 3 Bilder generieren kann. Kann man das auch aktivieren, war jetzt für uns aber auch nicht nötig. Und gleichzeitig kannst du kannst auch ein bisschen Knowledge hinterlegen, aber nicht so viel. Du kannst ein paar Files hochladen.
Ich meine 9 Stück, das war das Limit, an das ich das letzte Mal geraten bin.
Im Sinne von 9 Seiten?
9 Dateien.
9 Dateien.
9 Dateien, okay. Ja. Ich weiß nicht, ob es Limitierungen für einzelne Dateien gibt, aber ich konnte nicht mehr als 9 Dateien hochladen.
Hast du mal wieder probiert, deine 1000 Dateien da hochzuladen, oder was?
Ja, das waren die Gerichtsurteile, ja.
Ja, verstehe. Genau. Und also das ist möglich zur Augmentierung. Und zuletzt, das habe ich aber noch nicht ausprobiert, aber das sieht super interessant aus. Man kann auch Third-Party-APIs hinterlegen. Und in der UI ist das dann so, man pastet einfach die Open-API, ja, also die Open-API-Spec, und dann weiß ChatGPT, was es zu erwarten hat, ja, und dann gibt man noch ein paar Authentication-Details mit, wie das Ganze authentifiziert werden soll, und dann kann dein Bot, dein GPT, das du oder ich oder Kamil gebaut haben, können dann mit diesen Systemen sprechen. Genau. Und jetzt habe ich, glaube ich, alles genannt, was man aktuell so konfigurieren kann in diesen GPTs, ja.
Sehr spannend.
Ja.
Cool. Ich würde vielleicht noch eine Kleinigkeit ergänzen wollen, das nochmal stärker hervorzuheben. Das nimmt, was Niklas gerade genannt hat, das reißt den kompletten Prozess ab. Ja, und wie man sicher merkt, das ist schon sehr straightforward. Wenn man überlegt, wie man sonst irgendeine Software, ein Tool entwickelt hat, ja, was da für ein Knowledge dahinter, was für ein Wissen dahinter stecken musste. Und jetzt erfolgt das Ganze einfach nur durch einen Dialog. Was ich hier aber nochmal klarstellen wollen würde, ist, man kann 2-3 Mal mit diesem GPT-4 Custom Designer reden und dann kriegt man ein Custom GPT, aber diese erfolgreichen, sage ich jetzt mal, Custom GPTs, die einen eher beeindrucken, die entstehen nicht dadurch, dass man mal eben mit dem Ding gesprochen hat und dann kommt dann ein geiler Prompt bei rum. Also in der Regel ist das Bild zweigeteilt, was links einmal deine Interaktion mit dem Custom GPT Interface und dann rechts hast du dein eigentliches Custom GPT. Mhm. Und dann kannst du erstmal beschreiben, was das Ding machen soll, hast dann auch dein Icon, ne, hast den Systemprompt, wie alles Niklas eben beschrieben hat, und rechts interagierst du dann mit deinem Custom GPT. Und wenn dir während dieser Interaktion auffällt, dass dir das gerade nicht gefällt, wie der mit dir interagiert, dann sagst du das diesem Designer-Bot wieder. Und der passt dann den Systemprompt wieder an, beziehungsweise erweitert den. Mhm. Und dann kannst du rechts das Ganze immer wieder verproben und schauen, wie sich das entwickelt. Da das alles aber weiterhin in erster Linie über die System Prompts läuft, kann es immer wieder sein, dass das Ding sich nicht eins zu eins so verhält, wie du möchtest, weil da der System Prompt letztlich nicht ausgereicht hat. Ne? Mhm. Man hat zwar diese ganzen geilen Features, die Niklas gerade benannt hat, auch die API-Calls und sowas, das ist alles dabei, aber es ist in erster Linie halt ein System Prompt Design, der aber super groß ausfallen kann.
Mhm. Okay. Ja, vielen Dank nochmal für die Ergänzung. Wollen wir dann vielleicht auch mal so in diese Richtung der Self-Hosted LLM-Systeme mal einbiegen? Vom Thema her, oder wolltest du noch was ergänzen?
Das eins wollte ich gerne noch abschließend sagen zu diesem Custom GPTs. Also dieser GPT-Store, die Veröffentlichung wurde jetzt verschoben, aber es ist ja geplant, dass die Community weltweit, jeder Dev, was veröffentlichen kann, diese Custom GPTs. Und Stand heute bestehen die nur, in Anführungszeichen, aus dem System-Prompt und ein paar Daten, die man reingeladen hat und vielleicht Functions, die dann dazukommen. Ne? Und das Ganze kann man natürlich auch selber bauen. Erstens mit der Assistance API. Das heißt, wenn wir als normale Software-Devs das machen wollen, unser Produkt einbauen wollen, können wir das auch machen. Das ist Punkt 1, den ich gerne noch nennen wollen würde. Und Punkt 2, also für mich persönlich ist relativ klar, wo die Reise hingeht. Nämlich in absehbarer Zeit wirst du feintuned Layer auch anbieten können. Ja, dass du gewisse, also aktuell ist alles nur Prompt Engineering, aber in Zukunft wirst du auch eine eigene eintrainierte Knowledge Base einfügen können. Hm. Zum Beispiel hier, Kamil ist ganz scharf auf Gerichtsurteile oder so, ne, dass jemand da juristisch gesehen das dann da als Juristen Assistent benutzen kann oder so. Ne? Ja. Und dieser Assistent hat dann wirklich gelernt, Gerichtsurteile zu lesen und korrekt zu sein und so weiter. Hm. Ich bin recht stark überzeugt davon, dass wir da im nächsten Jahr oder nächsten Monaten das als Erweiterung dann auch sehen werden. Dann wird das Teil noch mächtiger werden. Hm.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, dass da die Perspektive auch hingeht, dass man das natürlich noch erweitert. Wir nehmen jetzt im Dezember 2023 auf und ich glaube, das ist natürlich jetzt auch nochmal dann so die Schritte, die dann kommen werden, ist natürlich auch irgendwo ganz klar. Genau. Da bin ich auch echt mal gespannt, was dann da noch wirklich alles möglich wird, wenn die Wissensbasis größer wird. Also wir haben ja jetzt auch Produkte oder wir bauen das ja auch für uns intern, dass wir Informationen aus dem Wiki nochmal sowieso für uns selbst nochmal besser auffindbar machen. Und ich glaube, das sind ja auch nochmal so, also vielleicht wollt ihr dazu auch noch ein, zwei Sachen sagen, aber ich meine, das ist ja auch ein ziemlich praktisches Werkzeug, was da verfügbar wird.
Genau, also das ist jetzt Informationen aus einem Wiki gesagt. Ne? Ich denke dann an Informationen aus Confluence, das nicht so einfach zu durchsuchen ist. Das sind dann natürlich auch Möglichkeiten. Ne? Also einmal kann man das selbstverständlich mit dem, ich sag jetzt schon fast traditionellen GPT machen, ja, mit ChatGPT. Andererseits kann man das natürlich auch mit Open-Source-Modellen lösen, ne, mit Self-Hosted-Alternativen, was wir ja auch hier in der CC, in der Codecentric teilweise angehen. Man muss da natürlich dazu sagen, dass das Ganze ein bisschen schwieriger ausfällt als mit proprietären Lösungen. Das Schöne ist selbstverständlich, bei Open-Source-LLMs hat man dann die volle Kontrolle über die Daten. Hm. Ja, das Ganze geht dann nicht irgendwo raus auf irgendwelche Server. Damit bin ich quasi jetzt auch automatisch bei dem nächsten Thema angekommen, nämlich bei den Self-Hosted LLMs. Wie sieht das Ganze aus, wenn man selber bei sich auf den eigenen Maschinen irgendeine Lösung anbieten möchte, die zumindest in die Nähe dessen kommt, was man mit ChatGPT bereits erreichen kann? Und da kann man ja schon sehr viel damit erreichen, wie Niklas gerade dargestellt hat. Jetzt sieht das so aus, dass wenn man so ein Open-Source LLM auf einer eigenen Maschine verwenden möchte, kann man zunächst einmal nicht einfach so ein Large Language Modell nehmen, haut das auf den Rechner drauf und dann führt man das aus. Das wird nicht nur an der Hardware scheitern, weil man die vielleicht nicht hat, sondern auch einfach daran, dass die Large Language Modelle per se nicht so ausführbar sind. Man braucht ein Framework dafür. Und über diese Frameworks würde ich gerne jetzt mal als erstes sprechen. Da gibt es nämlich so einige, die sich mittlerweile so rauskristallisiert haben in der Open Source Szene. Am meisten hervorsticht wahrscheinlich aktuell Llama CPP, also Llama wie das Foundation Modell, Llama von Meta, ne, mit 2L.
Wie das Tier meinst du?
Wie das Tier auch, genau. Ja, genau. Und Punkt CPP am Ende, weil es halt eine C++-Implementierung ist, auch sehr performant. und ursprünglich ausgelegt gewesen für MacBooks und auch ursprünglich ausgelegt für ausschließlich das Llama-Modell. Daher kommt dann auch der Name. Mittlerweile hat sich das Ganze so ein bisschen geändert. Was es letztendlich ist, ist einfach ein Framework, mit dem sich unterschiedliche Open-Source-LLMs ausführen lassen. Die kann man sich dann beispielsweise von Hugging Face runterladen. Die meisten Personen, die mit Large-Language-Modellen zu tun haben, sollten wahrscheinlich Hugging Face auch kennen. Ist sowas wie GitHub, nur für Large-Language-Modelle. Mhm. Und das Besondere, was jetzt Llama CPP auszeichnet, ist, dass es unter anderem das GGUF-Format unterstützt, was wiederum Quantization von Modellen unterstützt. Ich werde nicht zu technisch reden, das ist aber ein sehr wichtiger Punkt, deswegen würde ich ihn gerne einmal hervorheben. Bei Quantization geht es darum, dass die Genauigkeit der Open-Source-Modelle reduziert wird und dadurch, dass die Genauigkeit reduziert wird, werden die Modelle per se kleiner. Mhm. Und da braucht man weniger Speicher, beispielsweise in der Grafikkarte oder auf dem Mac Silicon Chip, um diese Modelle reinladen zu können. Und dadurch kann man dann auch 13 Milliarden Parametermodelle auf einer Standard in Anführungszeichen Hardware laufen haben. Die Genauigkeit sinkt, das heißt, die Modelle werden theoretisch schlechter. Ja, für eine Zahlendarstellung stehen mir vielleicht nicht mehr 16 Bit, sondern nur noch 4 Bit zur Verfügung, was wesentlich weniger ist. Aber Untersuchungen haben gezeigt, dass es kein Problem ist.
Ja. Kannst du vielleicht an dem Punkt nochmal sagen, was das bedeuten würde für mich als Endbenutzer? Also rede ich dann mit einem System, was nicht mehr weiß, was Hund und Katze ist? Also ich versuche jetzt nur irgendwelche Begriffe zu sagen. Oder was heißt jetzt die Genauigkeit? Wie kann ich das sehen?
Ja, genau. Also die argumentativen Fähigkeiten gehen natürlich bis bisschen runter. Ja, du kannst dir das so vorstellen, es werden ja immer Wahrscheinlichkeiten berechnet, was das nächste Token ist. Und diese Wahrscheinlichkeiten unterscheiden sich dann beispielsweise jetzt nicht mehr so sehr. Das heißt, da gibt es so eine gewisse Verschwimmung zwischen den Ergebnissen, die berechnet werden können, sodass ein schlechteres Ergebnis gleichwertig ist für das Programm wie ein besseres Ergebnis. Aber ein schlechteres Ergebnis bei modernen Large-Language-Modellen heißt noch lange nicht, dass es ein schlechtes Ergebnis ist. Daher jetzt die Frage, die du hattest, ne, als Endverbraucher, als Konsument, als Nutzer von solchen quantisierten Modellen, würde ich sagen, kannst du so ein 5-Bit Quantization Llama 2 13b, das waren jetzt viele Wörter, viele Zahlen, kannst du das sicher verwenden, ohne dass du eine deutliche Verschlechterung in deinen Ergebnissen siehst.
Also ich brauche jetzt aber schon das Argument, dass ich, wenn der nächste Laptop-Kauf ansteht, ja, brauche ich unbedingt einen Mac M3 mit 128 GB RAM, ja. Das darf jetzt nicht kommen hier, dass du sagst, ja, mit Quantization kriegen wir die Dinger jetzt aber klar.
Ja.
Ne? Aber sag, du hast jetzt gesagt 7B, 13B, 34 und 70, 34 hast du glaube ich nicht gesagt, das habe ich jetzt herbeifantasiert. Aber kannst du es mal, wie viel Platz brauchen die denn und was bringt dann die Quantization da?
Genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel von so einem 7 Milliarden Parametermodell reden, ne, 7b, und dann machen wir das mit einer Quantization auf 5-Bit, dann reden wir von 4,6 Gigabyte, ja, die ich brauche. Das ist gerade eins, das ich im Kopf habe. Das Schöne daran ist auch, dass ich zum Beispiel ein 13b-Modell, ja, das schon um die 16 Gigabyte brauchen könnte, im natürlichen Zustand, sage ich jetzt mal, durch Quantization auf einem modernen Mac aus diesem Jahr laufen lassen kann. Also mit M1, M2 Silicon. Mhm. Ne? Das ist schon so ziemlich modern, ne? Aber jetzt nicht das erst aus dem nächsten Jahr. Kann ich auch 13 Milliarden Parametermodelle bei mir auf meiner Maschine laufen lassen und habe eine Inference, das heißt Ergebnisgenerierungszeit von maximal 12 Sekunden bei komplexeren Sachen, wo ich dann auch RAG benutze, also Retrieval Augmented Generation. Ja, das heißt eine Informationseinspeisung meiner gegebenenfalls proprietären Informationen. Das Schöne wäre dann, dass die natürlich alle bei mir bleiben.
Ach so, okay. Das heißt, wenn du jetzt entwickelst, dann könntest du das bei dir, also self-hosted sogar so weit gehen, dass du bei der Entwicklung das alles lokal bei dir auf deinem Rechner hast. Richtig. Du kannst dann die entsprechenden Modelle, kannst du dir aus irgendwelchen Open-Source-Datenbanken, wie zum Beispiel Hugging Face, was so ein zentraler Anlaufpunkt ist, kannst du dir dann herunterladen. Du hast verschiedene Frameworks, die du benutzen kannst. Du hattest jetzt gerade eins beschrieben, was C++ basiert ist, sehr performant ist. Du kannst dann schauen, dass das matcht, also dass das Dateiformat des Modells vom Framework gelesen werden kann. Du kannst das alles starten. Und du hast sogar dann noch die Möglichkeit, das hast du gerade nochmal beschrieben, RAG. Das heißt, du hast irgendwo eine Wissensdatenbank, du hast eine Wissensbasis, die du dann auch noch dem Modell zur Verfügung stellst.
Alles richtig, ganz genau.
Gott sei Dank, da bin ich ja schon mal froh.
Da bin ich aber auch glücklich, dass es scheinbar angekommen ist. Ja.
Kannst du bei dem ganzen RAG-Thema nochmal einsteigen? Was würde das jetzt bedeuten? Das heißt, du kannst sogar dann, wenn wir jetzt bei dem Confluence-Beispiel bleiben, das heißt, du hättest irgendwie einen Confluence-Dump und damit kannst du auch dann das Modell nochmal erweitern oder dem das zukommen lassen.
Genau, anfüttern, würde ich sagen. Ne? Also was man
das Lama anfüttern.
Das liegt ja, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Ja, okay. Super. Ich sehe schon das Bild, das Dali dafür generiert.
Ah, okay. Ja, sehr gut.
Ja, genau. Also man hat quasi eine eigene Wissensdatenbank und die kann man dann wie so eine, so ähnlich wie eine semantische Suche, ist halt eine Vektordatenbank, ne? Die verwendet man dann, um die proprietären Informationen oder die eigenen Informationen, die man hat, dann passend zum User-Input dem LLM mit zu übergeben. Mhm. Ja, da gibt es Möglichkeiten, ChromaDB wäre da sowas, was wir auch hier persönlich bei der Codecentric für Confluence GPT verprobt haben. Mhm. Ich habe vorhin über Llama CPP gesprochen. Man könnte das mit ChromaDB kombinieren, wenn ich jetzt aber in so einem Gespräch mit einem potenziellen Kunden wäre. Und die würden mir sagen, Kamil, wir sind immer per Du. Kamil, hör mir mal zu. Wir überlegen, ob wir ob wir Retrieval Augmented Generation bei uns self-hosted mit einem eigenen LLM machen. Wir sind uns aber nicht sicher, ob das gut wird. Dann würde ich denen sagen, okay, mach nicht Llama CPP, das machen wir später, wenn wir in Production vielleicht gehen sollten. Downloade dir einfach oder klone dir Private GPT, nennt sich das. Da ist GPT im Titel drin, ist natürlich nicht GPT. Da liegt ein anderes Framework dahinter, ähnlich wie Llama CPP. Ich glaube, das unterstützt aber nicht die ganzen Quantizations. Kann sein, dass sich das letzte Woche geändert hat. Die Welt ist da ja sehr dynamisch. Ich würde persönlich Llama CPP empfehlen. Aber Private GPT ist Click and Play. Ja, wir klonen das, dann starten wir es und dann können wir uns sogar einfach per Dropdown-Menü aussuchen, was wir für ein Large-Language-Modell verwenden wollen. Das wird automatisch von Hugging Face gedownloadet, implementiert und dann habe ich da auch noch einen Knopf, auf den ich klicken kann, um mein eigenes proprietäres Wissen einzubinden. Und das macht auch ChromaDB, nur dass ich mich nicht mehr um ChromaDB kümmern muss. Und das Schöne daran ist, Private GPT benutzt auch das Tokenization-Modell des Large-Language-Modells, das ich verwende. Das heißt, die Informationen, die ich in die Datenbank kodiere, sage ich jetzt mal, oder vektorisiere, die werden auf die gleiche Weise vektorisiert, beziehungsweise wie die Tokens generiert werden für das Large-Language-Modell. Das heißt, ich erwarte, dass das da kohärenter ist. Und das alles geht relativ straightforward. Ich persönlich nutze das auch. Das läuft bei mir seit paar Wochen auf meinem MacBook. Ich habe es nie ausgeschaltet. Es ist überhaupt nicht ressourcenhungrig. Auch wenn der Laptop im Rest-Mode ist, ich mache den wieder auf. Ich bin direkt drin und ich kann mit dieser KI reden. Und sie ist gekoppelt an all mein eigenes Wissen, das ich mir zwischendurch mal notiere. Und ich kann einfach Fragen damit stellen. Was habe ich mit dem Kunden gemacht? Was habe ich da an dem Tag gemacht? Was weiß ich bereits zu diesen und jenen Themen? Und all diese Fragen, all dieses Wissen, das funktioniert offline. Das geht nicht raus, das kriegt niemand anders, das ist alles nur bei mir lokal auf dem Rechner. Und es funktioniert halt super schnell. Also wenn jemand sowas erstmal explorieren möchte, dann würde ich sagen, nimmt man sich Private GPT und ist fertig.
Mhm. Ja? Ja, das heißt, ich kann auch ganz schnell so ein Proof of Concept erstmal machen. Ich kann das Kunden noch oder den Nutzer nochmal zeigen, so ist das, hilft dir das gerade wirklich, löst das wirklich deine Probleme, ohne da jetzt einen hohen Invest zu haben, so wie du es beschreibst.
Ganz genau, ganz genau. Also die Einstiegshürde ist wesentlich geringer geworden. Was man natürlich im Hinterkopf behalten muss, ist die Sprache, mit der man arbeiten möchte. Was halt besonders jetzt im deutschen Sprachraum problematisch wahrscheinlich sein kann für einige Kunden, ist, dass die meisten Open Source Large Language Modelle hauptsächlich auf englischsprachigen Texten trainiert worden sind. Ja, das heißt, in meinem Private GPT-Fall beispielsweise, der antwortet mir immer auf Englisch. Der versteht zwar meine Fragen auf Deutsch, das ist kein Problem. Die Ergebnisse sind richtig. Sie sind aber auf Englisch. Das heißt, wenn ich irgendwie so ein Chatbot bauen möchte, der mit meinem internen Wissen arbeitet, dann würde ich das jetzt nicht unbedingt direkt so mit Private GPT machen. Hm. Aber Private GPT, wie eben angedeutet, ist zum Explorieren da. Wenn jemand auf uns zukommen würde und sagt, ich will so ein Chatbot machen, dann weiß ich, wie wir das machen würden. Dann würden wir unter anderem Llama CPP benutzen und unsere eigene Datenbank aufsetzen. Hm. Und Llama verwenden, das auch ein bisschen mehr deutsche Texte hat als zum Beispiel Mistral 7b. Man könnte dann auch, wenn man es vielleicht doch irgendwo anders hostet, nicht auf dem Mac, könnte man an sowas wie Falcon denken. Also da gibt es Möglichkeiten, das ist dann natürlich nicht mehr straightforward.
Mhm. Okay. Wolltest du direkt was dazu sagen?
Ich wollte nur kurz einwerfen, es war so ein Halbsatz hier, ne, was Kamil gesagt hat, was heute schon alles möglich ist. Und jetzt muss ich doch nochmal referenzieren, dass wir gerade im Dezember 23 aufnehmen, weil ChatGPT ist jetzt letzte Woche ein Jahr alt geworden.
Happy Birthday.
Happy Birthday, genau. Und das ist einfach krass. Quasi das war der Startpunkt für so viel Open Source Sachen, die jetzt gerade Kamil aufgezählt hat und wo er beeindruckt von ist, was sie schon alles leisten können. Und das war jetzt erst das erste Jahr quasi, ne? Hm. Und ich habe keine Ahnung, wo wir in 12, 18 Monaten stehen. Das entwickelt sich auf jeden Fall rasend schnell. Hm. Ne?
Genau, ich könnte es mir zumuten, so eine kleine Perspektive zumindest in die Open Source LLM-Welt zu geben in die Zukunft.
Ja, können wir gerne machen. Können wir vielleicht nochmal den Schritt mit dem Self-Hosted auf deinem Rechner und dann hast du noch gesagt, so in Produktion bringen. Können wir den Schritt nochmal mitmachen? Das ja. Fand ich auch nochmal spannend, weil du hast gerade gesagt, dann habe ich das auf meinem Rechner. Und was muss ich dann noch beachten, wenn das in Produktionsbetrieb geht? Oder was sind da nochmal vielleicht Möglichkeiten, die ich nochmal bekomme? Das fände ich nochmal sehr spannend. Und dann können wir gerne.
Ja, klar, gerne. Zunächst einmal, und das ist auch super schön, das Ganze ist dermaßen straightforward, ja, dass wenn ich das bei mir auf der lokalen Maschine laufen habe oder ob ich das irgendwo in der Cloud hoste oder auf irgendwelchen eigenen Servern. In der Umsetzung unterscheidet sich das Ganze gar nicht. Ne? Vieles ist für Mac ausgelegt oder für, sagen wir, Ubuntu, Linux-Systeme. Windows ist immer ein bisschen schwieriger, aber ich würde sagen, mit Linux-Systemen kann man schon eigentlich überall hosten. Ne? Damit ist das Problem erledigt. Und der Rest, Sicherheitsaufladen, ja, irgendwas, wie man sich einloggen kann, um darauf zugreifen zu können. Das ist ja ein Standardprozess, der sowieso allen IT-Lern irgendwie bekannt ist. Da gibt es jetzt wirklich kein extra Trara drumherum, das man für so ein LLM machen müsste, um das irgendwo in der Cloud zu hosten.
Ich will nur noch ergänzen, es gibt erste Benchmarks oder Untersuchungen von so einem Hosting von einem LLM auf dem Server. Ja, also das, was Kamil gerade gesagt hat, das passt ja alles auf den Mac und so weiter, aber ist vielleicht keine Alternative heute, dass das jeder lokal installiert und so weiter. Und es gibt erste Benchmarks, wo das untersucht wird, was so die Llama-Modelle auf den, wie man die als Server hostet, ne? Und das ist in meinen Augen noch ein bisschen Hexenwerk, was da passiert. Ne? Also auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Und da redet man über so Sachen wie viele, klar, normale Ops-Themen eigentlich. Wie viele Requests kann ich parallel verarbeiten? Also wie viele Threads mache ich auf? Wie optimiere ich den Throughput, also die Generierung, die möglichst schnelle Generierung der Tokens? Und dann, oh Wunder, ein Thread ist besser als 20 Parallele, ne? Und da gibt es schon schöne Untersuchungen, habe ich einen Blogartikel gelesen, ich glaube Phil Schmidt heißt der, kann man ja vielleicht googeln, auf jeden Fall findet man das und da haben die das auf AWS-Instanzen mal deployed und haben geschaut, was ist das beste Deployment für High Throughput, was ist das ökonomisch effizienteste und was ist das, was am schnellsten Token generiert. Das habe ich jetzt vergessen, aber die haben mehrere Sachen untersucht und das wird spannend werden, die nächsten 12 Monate auf jeden Fall, die Dinger in Skalen zu skalieren und selber zu betreiben. Ne?
Sehr schön. Ja.
Muss man natürlich dann auch nochmal sagen, Bonus, wenn man sowas in der Cloud hostet, ist, dass man in der Regel auf noch bessere Hardware zurückgreifen kann, als auf halt so eine Mac. Das heißt, man hätte dann beispielsweise schon die Möglichkeit, dass Falcon-Modell, sei es jetzt beispielsweise 40B oder noch größer, ich glaube, das größte ist 120B, ne, was die dort haben, die könnte man dann natürlich da hosten. Und das wäre für einen als Unternehmen dann von besonderem Interesse, wenn man einen sehr, sehr hohen Wert auf deutschsprachige Inference legt. Mhm. Weil die Falcon-Modelle sind meines Wissens nach jene Open-Source-Modelle, die noch am meisten auf europäischen, sprich nicht englischen Texten trainiert worden sind. Ich glaube, da sind 7,6% nicht, also sind 7,6 europäische Texte und davon 26% deutsch. Das ist also 2, noch was Prozent sind deutsche Texte letztendlich, was nochmal deutlich mehr ist als bei Llama, was, glaube ich, unter 0,17% deutsche Texte hat. Mhm. Okay. Also da ist es dann schon mächtiger, hat aber entsprechende Hardware-Anforderungen.
Also das heißt aber auch, man müsste sich dann wirklich nochmal damit beschäftigen, was das eigentlich gerade so, was sind meine Zielkunden, womit arbeiten die, und dann wirklich schauen, was ist so ein Match vom Modell, was die Capabilities überhaupt abbildet, die ich gerade brauche, und was sind so Texte, die damit trainiert wurden und so weiter und so fort.
Absolut, ja.
Okay, das klingt auch schon nochmal Wissenschaft für sich.
Ja,
ja. Ja, okay. Du wolltest gerade, da bin ich hier noch einmal reingesprungen, den Blick in die Zukunft wagen. Das finde ich super spannend. Vielleicht könnt ihr beide das ja auch machen, ne? Also Carmen und Niklas, also
das finde ich super. Ja, also ich wollte da was hauptsächlich zu den Open-Source-Modellen sagen, ne? Open-Source-Large-Language-Modellen, wie sich da die Zukunft entwickelt. Damit habe ich es, glaube ich, wesentlich leichter als Niklas, weil ich einfach erstmal nur auf GPT gerade gucken muss. Und dann sage ich ja, in die Richtung werden sich die Large Language Modelle entwickeln. Ein großer Punkt ist dann hier das Stichwort Multimodalität. Ja, so wie wir das jetzt halt von GPT kennen, Bilder generieren und Bilder verstehen, automatische Datenanalyse unter Umständen auch, wobei das jetzt mit RAG, ja, und mit Private GPT gerade eben als Beispiel ja einigermaßen abgehakt ist. Man sieht bildgebende Verfahren ja auch schon länger. Ich glaube sogar bevor GPT in aller Munde war, gab es schon Stable Diffusion ein bisschen früher, ne, das in aller Munde war. Das kann man natürlich auch schon jetzt versuchen, irgendwie anzukoppeln. Was dann aber fehlt, ist halt Vision, ja, das Verständnis von Bildern. Da gibt es allerdings auch Entwicklungen und dann gibt es auch eine Open-Source-Möglichkeit, die ich selber auch erprobt habe, da sage ich gleich kurz was, die nennt sich Lava. Das kann man klonen. Ist auch einfach wieder nur ein GitHub-Repo und dann kann man das Ganze verwenden. Ein bisschen ressourcenhungriger, Zahlen kann ich jetzt nicht nennen, aber auf einem Server könnte das sicher laufen. Kann sehr gut Bilder beschreiben, sehr gut Fotos beschreiben. Ich würde sagen, da auf dem Niveau von GPT. Was es leider nicht ganz gut kann, ist sowas wie Textextraktion oder Tabellenextraktion. Daran sind wir ja hier sehr interessiert gewesen in meiner Unit und da haben wir den Vergleich zwischen GPT gemacht, GPT Vision und Lava, und GPT Vision ist, ich will mal sagen, fast grandios in der Tabellenextraktionsqualität und Vision hat das halt überhaupt nicht hin, Lava hat das überhaupt nicht hinbekommen, kann aber wie gesagt Bilder beschreiben. Man muss natürlich, wie Niklas eben auch gesagt hat, einfach mal festhalten, wie sehr sich diese Open-Source-Large-Language-Model-Landschaft in so kurzer Zeit entwickelt hat. Ja, und das wird bei dieser Multimodalität natürlich auch folgen. Und man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es einfach immer so ein paar Jährchen, Monate hinterherhinken wird.
Ich wollte aber auch sagen, eher Monate als Jahre jetzt. Ja,
genau, aber letztendlich muss man halt abschätzen, was will ich, wofür will ich es und wie gut muss es sein. Und dann reichen mir vielleicht Open-Source-Modelle aus, weil ich auch keine zusätzlichen Kosten dadurch erzeuge. Ich habe volle Kontrolle darüber, was letztendlich passiert. Das Modell läuft ja bei mir. Ich weiß, dass die Daten letztendlich auch bei mir bleiben. Wenn das von höherem, größerem Interesse für mich ist, dann sind natürlich Large-Language-Modelle, die Open-Source sind, die bessere Alternative für mich.
Also wie immer kommt es ein Stück weit drauf an.
Ja, der berühmte Satz. Ja.
Was ich auch natürlich auch noch ganz spannend finde, ist so dieser ganze Nachhaltigkeitsaspekt. Nicht im Sinne von, das soll man nicht benutzen, weil das viel Energie verbraucht, sondern eher aus der Blickrichtung so Awareness schaffen. Also einfach mal zu sagen, so und so viel Strom wird verbraucht, so und so viele Emissionen entstehen dadurch. Ich glaube, das finde ich auch nochmal ein spannendes Thema. Muss ich natürlich auch jetzt an dieser Stelle sagen. Mhm. Fände ich aber auch interessant, einfach mal sowas auch zu sehen, ne? Bei so einem Self-Hosted-Modell, so wie sind da die Verbräuche, und das kann man da ja machen. Ich glaube, im ChatGPT ist da, glaube ich, nicht ganz so ganz so transparent, um es vielleicht so zu sagen.
Ich kann nur sagen, dass GPT-4 Vision Turbo 128K, ja, ich meine, die sind billiger geworden. Ne? Mhm. Also die gehen mit ihren Preisen runter. Das heißt, die skalieren besser und die verbrauchen weniger.
Mhm. Ja, guter Punkt.
Ich muss sagen, mit Sicherheit ist das, was ChatGPT OpenAI macht, ökonomischer als das, wenn wir uns hier ein self-hosted Ding in den Keller stellen. Mhm. Und aus Green IT-Sicht, sage ich jetzt mal, ja, da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ökonomisch im Sinne von Stromverbrauch besser sein soll, das Ding im Keller zu haben, als wenn ich das Ganze abbilde über die OpenAI API. Mhm.
Ja, du meinst einfach, weil die dann sowieso stärker gepackt sind, darauf optimiert sind und sowieso das Wissen schon
die wissen, wie man surft und die verbessern das kontinuierlich. Die haben das riesige Monstersystem im Keller stehen und mit Azure arbeiten die zusammen, superfähige Ingenieure und also grüner in Anführungszeichen kriegen wir das Self-Hosted bestimmt nicht hin. Hm. In Zukunft wird es natürlich so sein, dass man die, was man Spezialistenmodelle, wie Kamil schon gesagt hat, haben wird, dass sie halt kleiner werden, kleineren Footprint haben und deswegen einfach weniger brauchen als das Swiss Army Knife ChatGPT, was alles kann und überall grandios ist. Ja? Hm. Aber das ist eher Zukunftsmusik, da muss Open Source noch ein bisschen, da liegt gerade nicht der Fokus drauf. Der Fokus liegt gerade darauf, mit den Fähigkeiten mit GPT-4 gleichzuziehen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Da liegt jetzt gerade der Fokus nicht darauf, den Stromfootprint oder so zu...
Da will man erstmal Gas geben, ne? Da will man erstmal so den nächsten Meilenstein schaffen, dass man da kompetitiv vorankommt.
Aber die werden teilweise, oder es wird ja auch Wert darauf gelegt, dass da mit Renewable Energies und so trainiert wird und so weiter. Also die Footprints, die da entstehen, sind zumindest erneuerbar und...
Ja, das habe ich auch gehört, dass Azure da sehr, sehr aktiv ist, das alles gut zu machen.
Natürlich gilt weiterhin, dass so ein 7B, also so ein 7 Milliarden Parameter Modell natürlich weniger Ressourcen verbraucht pro Inference als ein GPT, das deutlich mehr Parameter hat. Also sicherlich alles effizienter, ne? Da ist die ganze Serverstruktur bereits vorhanden. Aber wenn ich jetzt daran interessiert bin, ein Confluence zu haben, das durchsuchbar ist für alle in meinem Unternehmen, kann ja ein 7 Milliarden Parameter Modell ausreichen, das auch auf dem Laptop drauf ist. Und diesen Laptop benutzen meine Angestellten sowieso. Und das Modell rechnet ja nicht die ganze Zeit. Das verbraucht ja nur dann zusätzlich wirklich Ressourcen, während ich die Inference am Laufen habe. Von daher kann man dann die Datenbank irgendwo hosten, die Confluence-Datenbank. Und bei mir auf meinem Laptop oder auf dem Laptop der Mitarbeiter läuft jetzt beispielsweise Mistral 7b, sehr performant, sehr klein. Und das macht dann einfach da jedes Mal eine Anfrage. Also sowas ist in meinen Augen schon eine grüne Lösung. Allerdings halt für diesen speziellen Fall. Ich vermute, sehr, sehr viele Kunden haben einfach andere, sagen wir mal, dauerhaft belastete Ideen, Vorstellungen, was sie mit GPT machen wollen. Und dann ist natürlich sowas wie ChatGPT sicherlich wesentlich optimierter.
Ja. Ja, cool. Guck mal. Sind wir nochmal einmal links abgebogen, haben das Thema auch nochmal mitgenommen.
Genau.
Das war nochmal gut. Ja, habt ihr noch Punkte, die euch gerade noch wichtig sind, was wir noch vielleicht auch für den Abschluss nochmal brauchen?
Du hattest eben nach einem Ausblick in die Zukunft gefragt, dann würde ich das gerne auch machen, im Hinblick dann aber nicht auf Open Source, sondern vielleicht Custom GPTs oder die weiteren Entwicklungen. Also, der ganze OpenAI-Kram ist ja hochgradig proprietär, ne? Na klar, also deswegen können wir auch so schwer so Vergleiche machen, wie jetzt Green IT zum Beispiel. Ich habe so ein bisschen... Und wir sehen auch, wie die GPTs inkludiert werden in andere Produkte. Wie zum Beispiel unser CRM-System hat das adaptiert oder andere Softwarelösungen, die Datenanalyse machen oder so. Die telefonieren dann nach Hause zu OpenAI beispielsweise, wo das integriert wurde. Und ich habe so ein bisschen den Gedanken, Befürchtung würde ich jetzt nicht sagen, aber dass diese OpenAI App, die jetzt ja so eine massiv erfolgreiche Endnutzer-App ist, ne? Dass das sowas wird wie dieses chinesische, ich weiß gar nicht, wie heißt das, WeChat oder so? WeChat, ja, also eine App für alles. Ne? Und klar, ich meine, Es ist absolut denkbar und technologisch machbar, dass ein Mensch, der sich zum Beispiel ein Unternehmen hinsetzt, ne, aktuell ist es ja private Endkonsumenten und im Unternehmen wird es erst so langsam erfolgreicher oder etablierter, dass man sich da hinsetzt, hat dann das Chat-Interface und jetzt, dann sagt man im Chat-Interface, gib mir mal den Monatsbericht, erstell mir den mal von letztem Monat oder such mir diese Kunden raus aus dem CRM-System und dann kann man jedes Mal zum Beispiel auf ein CRM-GPT zugreifen oder auf das Google Docs, Google Sheet GPT. Ne? Man wählt dann quasi für das jeweilige Task, das man hat, die jeweilige Aufgabe, das Custom GPT aus und alles ist quasi verbunden in OpenAI, in dieser Plattform, die die dann bereitgestellt haben. Ne? Da sehe ich so die Möglichkeit, dass das aufgrund, weil das so erfolgreich ist und so nutzerfreundlich ist, dass das tatsächlich passieren kann und dann OpenAI da noch mehr Marktstellung quasi bekommt. Ne? So viel, so ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Ne? Also es wird Kunden geben, das ist das eine, OpenAI wird wahrscheinlich noch mehr monopolisiert oder noch mehr Monopolist werden und zweitens, es wird Kunden geben oder Unternehmen geben, die richtig Geld in die Hand nehmen werden wahrscheinlich, um die Dinger privat self-hosted Alternativen quasi zu betreiben und die Use Cases damit abzubilden.
Ja. Ja, da vielleicht also gerade nochmal die Open Source Use Cases gerade genannt, das will ich vielleicht gerne auch noch abschließend sagen, dass wenn man sich jetzt hinsetzt und Private GPT verwendet und das exploriert, sollte man bei dem ersten Misserfolg nicht anfangen, diese Open Source LLMs abzuschreiben. Wie gesagt, es gibt einen riesen Zoo an LLMs und wenn man uninformiert ist bezüglich dessen, welches LLM sich wofür eignet, dann landet man sehr, sehr schnell beim falschen Modell, benutzt es dann auch falsch und denkt, das Ding funktioniert ja nicht. Ne? Also man muss sich schon im Klaren darüber sein, was will ich damit erreichen, wie groß muss der Kontext sein, was will ich da für Daten zusätzlich einspeisen und dann sucht man sich gezielt 5 bis 8 verschiedene Modelle aus, das inkludiert bereits verschiedene Quantisierungen der Modelle, sucht sich dann ein paar Prompts aus, die man als Testverfahren verwendet. Da gibt es auch online so wunderschöne Guides, mit denen man unterschiedliche LLMs vergleichen kann. Und dann exploriert man das erstmal und danach kann man erst wirklich sagen, eignet sich das hier für mich oder nicht. Ja.
Sehr schön. Gut. Ich glaube, das war jetzt eine Folge, die ziemlich viel interessanten Input geliefert hat. Mindestens für mich, der ein bisschen Bammel vor der Folge hatte, weil ich da überhaupt nicht so viel Ahnung von habe. Und fand das super spannend mit euch beiden. War schön, dass ihr beide da wart.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sind gerne.
Auf jeden Fall. Danke für die Einladung.